Willkommen bei Tieftauchen, Lebensgestaltung auf den Grund gehen. Der Podcast, der Profis aus psychosozialer Arbeit, Therapie, Medizin und weiteren helfenden Berufen verbindet. Hier teilen wir wertvolle Einsichten, Erfahrungen und Methoden. Denn gemeinsam schaffen wir mehr als allein. Ja, heute haben wir eine Allrounderin zu Gast, Heidelinde Oeltz. Sie hat viele Facetten, sie ist Beraterin, Mediatorin, Jugendcoachin und, als wäre das nicht genug, auch noch Studentin der Psychotherapiewissenschaften an der Sigmund Freud Universität. Ja, nach ersten Erfahrungen in der Wirtschaft fand sie ihre Berufung in der Pädagogik und verbrachte über 20 Jahre als Lehrerin, bevor sie den mutigen Schritt wagte, sich ganz der Beratung und Begleitung von Menschen zu widmen. Heute arbeitet sie in freier Praxis und unterstützt Jugendliche als Coachin beim BFI Oberösterreich. Doch ihr Engagement geht weit über ihren Beruf hinaus. Sie setzt sich für soziale Projekte ein, leitet Sportangebote für Kinder, gibt Sprachkurse für Geflüchtete und bringt ihre Begeisterung für Menschen in jeden Raum, den sie betritt. Ihre humorvolle, offene und empathische Art macht sie nicht nur zu einer geschätzten Beraterin, sondern auch zu einer inspirierenden Gesprächspartnerin. Ja, heute sprechen wir mit ihr darüber, wie Veränderungen gelingen, warum Vernetzung so wichtig ist und was sie aus ihrer eigenen Entwicklung mitnehmen konnte. Also macht es euch bequem, denn es wird persönlich, inspirierend und garantiert auch nicht langweilig. Willkommen in meinem Podcast Tieftauchen, Lebensgestaltung auf den Grund gehen. Und gerne, liebe Heidi, kannst du was ergänzen, wenn ich was Wichtiges vergessen habe.
Ja, danke, Markus, für deine liebe Einladung zu deinem Podcast. Tief tauchen. Ich freue mich, mit dir tief zu tauchen. Vergessen in dem Sinn glaube ich, nichts. Das Einzige, manches von den Dingen, die du aufgezählt hast, mache ich gegenwärtig nicht mehr. Also Deutschkurse für flüchtende Menschen war einmal, ist momentan nicht aktuell. Teilweise sind bei den Tätigkeiten ein paar Veränderungen passiert.
Okay, sehr gut. Dann starte ich gleich mal rein mit der ersten Frage. Du hast einen spannenden beruflichen Weg hinter dir, von der Wirtschaft über die Pädagogik hin jetzt zur Beratung und jetzt auch nochmal zur Studentin, zur Psychotherapiewissenschaften. Gibt es einen bestimmten Moment, der dich dazu bewegt hat, diesen Schritt oder diese Schritte zu gehen?
Den Schritt mit dem Studium, meinst du jetzt?
Genau.
Der Schritt des Studiums, ja, das ist sozusagen ein ganz großer Wunsch, der schon lange in mir war, der jetzt in Erfüllung gehen darf. Also ich habe schon lange gespürt, dass ich in dem Bereich gehen möchte, wirklich Menschen auch kranke Menschen zu begleiten, auf ihrem Weg zum Gesundwerden oder zum Besserwerden. Lange Zeit war es einfach aus verschiedensten Gründen nicht möglich und jetzt ist die Zeit wirklich reif und ich sehe es als großes Geschenk, meinen Wunsch da jetzt zu erfüllen. Ein großes, großes Lebensziel.
Und war das also ähnlich, wie du von der eben Wirtschaft Richtung Pädagogik oder von Pädagogik zur Beraterin gegangen bist? Was waren da so auslösende Momente, wo du sagst, jetzt würde ich gerne einen anderen Weg einschlagen.
Ja, es war so, ich war, wie du schon gesagt hast, fast 20 Jahre im schulischen Bereich tätig, habe aber da immer mehr gemerkt, dass ich weniger die Wissensvermittlerin bin und mehr die Begleiterin an der Seite. Also nicht die, die direktiv den Weg vorgibt, sondern eher die, die an der Seite ist und versucht, wirklich auf die Bedürfnisse und Interessen bezogen, die Menschen zu begleiten und auch zu stärken. Und aus dem heraus, das hat sich in der Schule schon entwickelt, ist dann der Wunsch gekommen, die Mediationsausbildung zu machen, dann die psychosoziale Beratung zu ergänzen und letztlich ist jetzt die Psychotherapie für mich die Krönung, dass dann kein Ausschlusskriterium mehr gibt, dass ich wirklich ausreichend Kompetenzen habe, auch, wie gesagt, auch kranken Menschen zu helfen. Aber ich habe das schon gespürt. Mir war in der Schule eigentlich immer wichtiger, wie geht's den Kindern, was für Bedürfnisse haben sie, was für Rucksäcke. Lebensrucksäcke nehmen sie mit und wie kann man da ein Stück weit Erleichterung schaffen, Unterstützung schaffen und auch das Ressourcenorientierte ist eben das, was mich bei dem Job als Coach oder dann als angehende Therapeutin, was mich einfach fasziniert, den Blick weg vom Defizit der Menschen zu den Ressourcen zu lenken und auch den Menschen oder den Jugendlichen, Kindern, Jugendlichen mit dem Blick auf die eigenen Ressourcen dann wieder die Kraft zu geben. Da entwickelt sie die Kraft, dass sie einfach dann wieder selbstwirksam werden und sich selbst helfen können. Und das war das, was mich einfach antreibt, die Stärken zu suchen. Die findet man bei jedem Menschen und dann andere Wege einzuschlagen oder den eigentlichen Weg, der man eigentlich auch ist, es selbst dann. Und ja, insofern fühle ich mich absolut richtig auf dem Weg, den ich jetzt mache mit meinen, jetzt werde ich 47 Jahre. Bin sehr dankbar.
Ah, sehr schön. Das heißt, du hast bei dir auch die Ressourcen gefunden, weil ich denke mir schon, dass das doch Veränderungen bringen, oft Unsicherheit. Auch natürlich bei Jugendlichen ist ja auch so, von der Schule dann irgendwann Beruf oder welche Richtung soll ich gehen. Wie bist du bei dir so mit Zweifeln und Ängsten in dem Prozess umgegangen? Ich denke mal, vielleicht hast du bei dir auch Herausforderungen gegeben, wo du denkst, ist das jetzt noch das Richtige?
Seit ich den Weg wirklich eingeschlagen habe, Zweifel, dass es das Richtige ist, habe ich nie verspürt. Also wenn ich jetzt wirklich bei mir bleibe, was ich spüre, meine Intuition, mein Gefühl, natürlich aber sind der Verstand ist dann oft der dann mit dem Zeigefinger ein bisschen kommt und der einen verunsichert, einfach natürlich aus dem sicheren Hafen, aus den sicheren Rahmenbedingungen auszusteigen und dann einmal ein Stück weit auf offener See zu sein, in einem kleinen Boot. Und dann nicht genau zu wissen, ja, wann lande ich wieder, wo lande ich, mit wem lande ich, wen lerne ich kennen und so weiter. Da sind natürlich finanzielle Aspekte, aber einfach gewohnte Dinge. Aber innerlich habe ich immer gemerkt und gespürt, das ist das Richtige. Und deshalb, ja, ich bereue es keine Sekunde.
Okay, sehr schön. Du arbeitest ja jetzt in der freien Praxis als Jugendcoachin, als psychosoziale Beraterin. Was ist denn für dich das Schönste an dieser Tätigkeit? Man hat jetzt gesagt, es kommt ja nur mit Krankheitsbildern, dass du einfach wirklich das ganze Spektrum abdecken kannst. Aber was ist jetzt so für dich das Schöne an dieser Tätigkeit?
Also ich arbeite nicht nur mit Jugendlichen. Ich arbeite ich habe auch viele Supervisionen, wo ich auch Gruppen habe, die im psychosozialen Bereich sind. Aber was alle Gruppen, Menschengruppen und Tätigkeiten vereint, ist einfach, und da komme ich eh wieder zurück, also einfach wirklich nachzuspüren, was brauchen die Personen, wo sind Stolpersteine, was für Ressourcen sind aber in ihnen drinnen, welche kann man wieder herausholen und zielorientiert einfach mit ihnen dann zu schauen, wo geht's hin. Und das Besondere an der neuen Aufgabe ist einfach, sie ist extrem vielfältig, weil Menschen unterschiedlichster Professionen, unterschiedlichsten Alters ja bei mir in der Praxis habe, im Einzelsetting, aber auch in Gruppen, Kleingruppen hauptsächlich. Und es ist einfach extrem abwechslungsreich und spannend. Und das ist das Besondere.
Was gibt denn dir eigentlich so bei herausfordernden Zeiten, was anstrengend wird? Ich denke mir doch bei Studium und dann Arbeiten nebenbei, Kraft und Energie. Woraus ziehst du, sag ich mal, wie machst du deine Psychohygiene? Kann man auch sagen.
Ja, meine Psychohygiene, sofern es die Zeit zulässt, bin ich gern draußen. Nordic Walking mittlerweile, früher laufen, jetzt Nordic Walking. Große Runden in den Traunauen, das ist so mein Lieblingsgebiet in der Nähe von meiner Praxis. Auch beim Ödsee, manchmal dann in das Wasser hineinspringen. Was gibt mir noch Kraft? Mir gibt Kraft, mich mit Menschen einfach zu treffen, mit Freunden, gut essen zu gehen. Ich bin ein ziemlicher Genussmensch. Und für mich ist Genuss einfach ein gutes Essen, gute Gespräche, Humor dabei. Da gehören auch mal oberflächliche, nicht nur tiefe Gespräche, mache ich sehr gern, aber auch einfach einmal Humor und Spaß und Blödeln. Davon ziehe ich die Kraft. Was gibt mir noch Kraft? Mir gibt Kraft, wenn meine beiden Kinder, mein großer Sohn Florian und mein Valentin, der kleinere, kleines gut gesagt, 19 und 21, wenn sie wieder einmal nach Hause kommen am Wochenende und wir einfach gemeinsam Mittag essen und uns unterhalten oder einmal was spielen gemeinsam. Das gibt mir sehr viel Kraft. Und uns auch austauschen, ganz offen austauschen. Ja, genau. Also das sind so im Großen und Ganzen die Dinge. Was auch je nach Zeit ganz ich gern mache, ist auch wirklich Zeit für mich haben. Einmal in meinem Zimmer, wo ich jetzt auch sitze, da habe ich einen Lesesessel, entweder irgendeinen Podcast horchen oder Musik mit Spotify, quer durch den Gemüsegarten. Das ist sehr, sehr angenehm.
Das ist. Und da hast du einige schöne Dinge, was du machst. Und was ich schön finde, ist schon diese für Psychohygiene auch so mal nicht immer in die Tiefe gehen zu müssen, oder sondern auch oberflächlich einmal einfach, ja, Blödsinn, Spaß, aber wo man sagt, boah, ist auch immer ganz gut, das zu machen.
Ja, ja. Das war ein Prozess, also da habe ich selber auch eine Entwicklung durchgemacht, glaube ich, aber die gewisse Leichtigkeit, die vielleicht auch dem Alter geschuldet ist, dass man die durchs Alter auch leichter kriegt, aber ich merke schon, wenn man die Leichtigkeit kann auch extrem viel geben. Mhm. Und da gehören so Späßchen dazu. Genau.
Und du hast ja schon erwähnt, du bist auch eingetragene Mediatorin, und Konflikte können ja sehr emotional sein. Und wie schaffst du es, so eine neutrale und auch konstruktive Haltung in den Sitzungen zu bewahren? Ich stelle mir das halt sehr herausfordernd so, weil ich bin kein Mediator und tue mir auch immer schwer, so bei, sagen wir, Pärchen und so weiter. Und da finde ich es immer ganz spannend, da zu erfahren, wie du damit vielleicht umgehst.
Wie gehe ich damit um? Interessanterweise, ich bin im privaten Umfeld oft einmal emotional. Ja, lass meine Gefühle zu. Und interessanterweise, wenn ich dann in die Rolle als Mediatorin schlüpfe, so wie gestern bei einer Lehrlingsmediation oder am Morgen bei einer Paarmediation, ich bin da in meiner Rolle und möglicherweise haben wir das dann auch in der Ausbildung dermaßen eingeübt, aber es ist für mich nicht immer natürlich nicht so leicht, aber es gelingt ganz gut. Mhm. Weil ich eine gewisse Distanz habe zu meinen Medianten, sagt man da als Mediatorin, und es gelingt mir ganz gut. Nicht immer, man kippt natürlich einmal in Situationen und man muss sie halt dann wieder rausholen und sich dessen bewusst sein, dass man möglicherweise ein bisschen die unparteiische Rolle für Momente verlassen hat. Aber es gelingt viel, viel besser als im Privaten.
Okay. Ja, das ist, finde ich, auch immer so, man zieht so einen Funktionsmantel an, man ist trotzdem als Mensch ganz da bei den Menschen, die man da begleitet. Aber man hat trotzdem so einen Funktionsmantel, der was einen davor, ja, eben wie du sagst, auch ein bisschen so, ja, so neutral schon wertschätzt, neutral einfach da bleibt. Und ich glaube, dass das einfach schon von Ausbildungen her, dass man das gut da auch, ja, übt und auch so die Haltung dazu kriegt.
Ja, es ist natürlich, ich habe immer wieder im Hinterkopf, jedes noch so blöde Verhalten sozusagen hat ja eine Ursache, hat ja einen Grund. Und dessen versuche ich mir dann immer bewusst zu werden. Auch im Alltag oft einmal, wenn wer was wirklich Blödes macht, dass ich mir denke, es ist dann irgendein Bedürfnis nicht erfüllt. Das hat einen Grund, warum die Person so reagiert, so handle. Und das hilft mir dann schon. Und generell beschäftige ich mich viel auch mit anderen Perspektiven, Perspektivenwechsel. Und ja, das bringt kognitiv, diese Beschäftigung bringt einen dann wieder dazu, dass man sich denkt, ja, nicht werten, neutral zu bleiben. Und ich hab eben einen Spruch, der eh bekannt ist, den wahrscheinlich eh viele kennen, ist, geh 1000 Schritte in den Mokassins eines anderen, wenn du ihn verstehen willst, beispielsweise. Oder die Realität eines gesunden Menschen ist eine andere als die Realität, die Wirklichkeit eines kranken Menschen. Und wenn man sich das ein bisschen reinholt immer, es ist so.
Und die Realität ist halt immer subjektiv. Also wenn man jetzt jemanden auf der Straße sieht, sage ich mal, da kommt jemand ganz krantig daher und man denkt, was ist mit dem jetzt los? Und man weiß ja den Kontext dann gar nicht dahinter. Vielleicht ist gerade sein Hund gestorben oder was auch immer und da ist vielleicht eine Traurigkeit da und der kann das anders nicht ausdrücken. Dann ist immer so, okay, mal in die Schuhe oder mal nachzufragen, bevor man da gleich urteilt und versucht dann irgendwie gleich was rein zu interpretieren. Und das ist oft nicht leicht, also mit diesem Reiz- und Reaktionsraum. Man hat einmal einen Reiz, und so wie man es im Alltag kennt, wo man sagt, vielleicht in Beziehungen oder wo die Werte höher sind, ist es oft ein bisschen schwieriger, so wenn ein Reiz kommt, so den Raum zu erweitern und dann erst zu reagieren. Aber so im Praxisalltag fällt es mir auch leichter, da irgendwie so die Haltung da einzunehmen und, wie du gesagt hast, mal in die Schuhe zu schlüpfen und da mal schauen, okay, so gut wie möglich mal da so reinzuspüren, wie das da ist.
Genau, das Nachfragen, genau, ist das dann, wo man dann wirklich der Sache auf den Grund geht. Und es ist eben auch der Kern, es ist auch die schwierigste und entscheidendste Phase als Mediatorin, die Phase, wo man dann wirklich auf die Interessen und Bedürfnisse kommt. Und da geht's nur ums Fragen, systemisches Fragen, und dann kommt man diesen Dingen auf den Grund und dann kann Verständnis beim anderen möglich werden. Das ist der Knackpunkt, das ist die Phase 4 und ja. Ist aber sehr schön, wenn es gelingt, muss ich sagen.
Ja. Genau, wenn du jetzt, also jetzt zurückdenkst, jetzt sehr kurzen, vielleicht bist du ja, kurz ist auch schon wieder einige Semester, Psychotherapiewissenschaften was studierst, und welche Erkenntnisse aus dem Studium haben dich vielleicht besonders überrascht? Und gibt es eine Vorlesung, ein Thema, bei dem du dachtest, boah, wenn ich das schon gewusst hätte vor 10 Jahren, das wäre echt super gewesen?
Was mich überrascht hat mich direkt jetzt noch nichts, muss ich sagen. Nein, was aber noch kommen kann. Also, was mich sehr interessiert, aber auf jeden Fall, ist Kulturwissenschaften, kulturwissenschaftliche Grundlagen, die wir eben jetzt schon hatten und wieder haben werden. Aber jetzt fällt mir was ein, was überrascht mich doch, das ist, geht damit einher, ist, dass sich die Disziplinen so vereinen. Bei diesem Studium. Also die Disziplinen, auch vermutlich, weil wir so eine Vielfalt an ProfessorInnen an unserem Department an der Uni haben, die verschiedene Disziplinen eben studiert haben. Wir haben die Philosophie, wir haben die Pädagogik, wir haben die Psychologie, wir haben Soziologie vertreten, Psychotherapiewissenschaften natürlich auch. Und das ist das Spannende, dass sich da so vieles vereint und so gut ergänzt. Und das ist was, was mir eine sehr große Freude eigentlich macht beim Studium, weil ich habe vor vielen Jahren einmal ein paar Stunden Philosophie belegt an der Uni in Salzburg, und jetzt viele, ja, gute zwei Jahrzehnte später darf ich das mit anderen Erfahrungsschatz nur mal auf eine gewisse Art studieren, und das ist.
Also hat sich dann viel, ja, kombiniert sich da von diesen Richtungen. Und das wäre so eine Frage jetzt auch noch gewesen, so, welche psychotherapeutischen Ansätze faszinieren dich am meisten und warum? Weil da ist ja auch so, dass sehr, sehr viele Therapieformen ja auch nichts neu erfunden haben, sondern auch sehr ineinander übergehen. Ich kenne das von mir mit, ich habe ja in der Lebens- und Sozialberatung habe ich ja Existenzanalyse, also personale Existenzanalyse gemacht. Jetzt mache ich ganz viel gestalttherapeutische Sachen und diese humanistischen Formen, die sind ja alle von meiner Haltung her, finde ich ja echt für mich zum Arbeiten einfach super. Und weiß nicht, ob du da auch so, ja, so Therapieformen hast, wo du sagst, boah, ja, die liegen mir oder die Richtung hast du auch vielleicht jetzt gewählt. Ich glaube, das war ja auch vor kurzem jetzt einmal die Fachrichtung, sich auszuwählen. Genau.
Ja, von den Richtungen her, also Österreich, wir sind ja in Österreich gesegnet mit ganz, ganz vielen Richtungen, mit über 20 verschiedenen Therapierichtungen. Für mich hat sich von Anfang an die Frage zwischen drei Richtungen gestellt. Was nicht heißt, dass mich die anderen nicht interessieren, aber für mich haben die Richtungen systemische Familientherapie, personenzentrierte Psychotherapie und die Existenzanalyse einfach eine besondere Faszination. Und die drei waren immer so ein bisschen im Rennen und gewonnen hat die personenzentrierte Psychotherapie-Richtung aus verschiedensten Gründen. Aber ich bin mit der Entscheidung sehr, sehr glücklich. Und weil ich wieder vor allem in mich gegangen bin, versucht habe, welche Richtung passt jetzt wirklich am besten zu mir, von meinen Eigenschaften. Und da bin ich einfach zur humanistischen Richtung der personenzentrierten Psychotherapie gekommen. Weil einfach für mich die Aspekte, die drei, die einfach da federführend sind, wie Wertschätzung, Echtheit und Empathie, die Dinge versuche ich einfach immer einzubauen, beziehungsweise die sind einfach, das ist mein Stil, mit Menschen zu agieren, und die sind mir einfach enorm wichtig und das ist, finde ich, auch der Knackpunkt. Also die drei sind die Schlüssel.
Genau, stimmt, diese humanistischen eben Existenzanalyse, war bei dir auch im Rennen, dann eben personenzentriert. Genau, ich mache jetzt ganz viel Gestalttherapie, Ausbildung, und da habe ich jetzt, muss ich gerade ein Referat vorbereiten mit Martin Buber, und da habe ich jetzt herausgefunden, habe ich gefragt, wen hat der so inspiriert, dann ist vorgekommen Viktor Frankl, Carl Rogers, der Fritz Perls nicht, das war ja dann die Lore Perls, die was dann bei ihm studiert hat in Frankfurt, und dann die Haltung von ihm, und haben wir das mal so durchgelesen, denken wir, okay, der Martin Buber hat da wirklich sehr, sehr viel eben da inspiriert, so dass ich wieder am Du, dass da echte Begegnung stattfindet, wenn man halt auch echt, wie es halt bei Carl Rogers ist, dass man da mit Echtheit auch da ist, authentisch und so weiter. Und das finde ich ganz spannend, dass ja, alle Therapieformen dann irgendwie so aus ein, zwei, drei Sachen entstanden sind und jeder hat jetzt sein Wissen noch dazugegeben, hat einfach das Beste, was gerade in der Zeit da war, für sich dann genommen und verwendet, und finde ich spannend. So wie es auch jetzt in dem Podcast darum geht, um Vernetzung und nicht irgendwie ich darf das, du darfst das nicht, sondern dass jeder Berater, jeder Therapeut, jeder Arzt, Ärztin, Therapeutin Wissen hat, und es geht oft um die Persönlichkeit, und da ist einfach Vernetzung ganz wichtig und nicht irgendwie ausgrenzen. Und darum finde ich es auch schön, dass in Österreich eben diese 23 Therapieformen gibt und dass ja jeder da einfach für sich schauen muss, was er am besten vermitteln kann, und finde ich echt, echt spannend, ja.
Ich möchte auf jeden Fall auch in meinem Tun dann im Konkreten verschiedenste Dinge vermixen, anwenden, je nach Situation. Ich habe zum Beispiel meine Vorausbildungen bisher, die Mediationsausbildung, die Supervisionsausbildung, Coaching, sind alle systemisch vom Grundsatz, systemisch geprägt. Und ich werde sicher die wunderbaren systemischen Fragetechniken immer wieder auch einbauen. Also das ist was, was ich einfach schon teilweise erlernt habe und das möchte ich nicht missen. Und ich denke mir auch, ein Konglomerat von guten Dingen, die in der Situation passen, ist vermutlich für alle das Beste.
Hm.
Und über die Grenzen zu schauen und beim anderen einfach mal beim anderen einfach mal in eine andere Schule reinzuschnuppern und ja, also.
Genau.
Und Viktor Frankl zum Beispiel oder Logotherapie Frankl oder Existenzanalyse ist ja auch wieder ein bisschen ein Unterschied, aber
ja, ja.
Im Prinzip, das habe ich auch erlebt, also und merk ich selber auch, also die Sinnfrage ist auch eine ganz zentrale.
Mhm.
Die kann man auch nicht außen vor lassen, wenn man mit Menschen begleitend arbeitet.
Ja.
Also deshalb ist, wie du sagst, es fließt alles ineinander und miteinander ist sicher das Beste.
Und es passiert ja oft jetzt, dass Klienten und Klientinnen auch kommen und sagen, Sinn des Lebens, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es weitergeht und suchen zuerst halt immer gleich irgendwie, ich möchte den Sinn wiederfinden, was der Frankl natürlich da sehr stark. Und ich habe bei Alfred Lengle, der hat personale Existenzanalyse und der hat dann halt diese Stufen noch davor gebaut, diese Säulen, der hat den ganzen 4 Säulen gehabt und hat gesagt, ja, Sinn ist schon ganz gut, aber es gibt halt viele Säulen davor, damit man den Sinn dann ordentlich erfassen kann. Und das ist auch ganz spannend, dass der bei ihm halt gelernt hat und dann halt für sich gesagt hat, okay, ich mache jetzt wieder was anderes draus und das ist echt schön. Ja, in dem Podcast geht es ja um Vernetzung, miteinander statt gegeneinander. Wie erlebst du das Thema Vernetzung deiner Arbeit? Gibt es ja bestimmte Berufsgruppen oder Fachrichtungen, mit denen du gern stärker zusammenarbeiten würdest, wo du denkst, mit der Berufsgruppe wäre es einmal cool, irgendwie einen Workshop zu machen oder vielleicht gibt es ja schon bei dir Berufsgruppen, mit denen du zusammenarbeitest und das würde ich ganz spannend finden, eben auch für den Podcast.
Zusammenarbeit, also ich habe, wie du vermutet hast, ich habe schon zusammengearbeitet, eben bei Vorträgen oder auch bei Workshops mit LehrerInnen und DirektorInnen, also im schulischen Bereich. Ich strebe aber auch an Zusammenarbeiten mit Allgemeinmedizinern. Ich denke mir, da einfach auch mehr die mentale Gesundheit reinzubringen und da ein Netzwerk zu schaffen, weil die einfach die Anlaufstelle sind für kranke Menschen am Land, vor allem die Hausärzte und Hausärztinnen. Und das wäre mir ein Anliegen, dass da dann in Zukunft mehr zusammengearbeitet wird, dass die Menschen einfach schneller passende Hilfe bekommen, wenn es mental nicht gut läuft. Weil das oft ein ziemlich schwieriger Weg ist, bis man da einen Therapeuten, eine Therapeutin oder auch eine Lebenssozialberaterin, Lebenssozialberater findet, einen passenden. Und da einfach mehr Aufklärung, mehr Vernetzung zu betreiben, finde ich lohnenswert. Andere Berufsgruppen, als Mediatorin sind mir die Berufsgruppen, die Juristen, Juristinnen nicht fremd, auch mit dieser Berufsgruppe habe ich schon zusammengearbeitet. Ist auch, üblich. Genau.
Aber klingt auf jeden Fall ganz spannend, das mit HausärztInnen, dass man sagt, die müssen schon alles allrounder, mehr oder weniger. Und gibt halt oft auch psychische Sachen, wo halt dann der Arzt dann eben weiter verweist und so. Und da wäre Vernetzung, glaube ich, ganz gut, weil der halt auch einfach sagt, okay, geh ins Krankenhaus oder was auch immer und schau, dass das jetzt und da vielleicht so eine Zwischenstufe wäre ganz gut, eben vielleicht psychosoziale Beratung oder TherapeutInnen, wo man einfach da die erste Anlaufstelle hat. Das finde ich spannend, ja. Gibt es eine Methode, ein Werkzeug aus deinem Praxisalltag? Jetzt kommen wir zu dem praktischen Teil, den du aus deinen Ausbildungen vielleicht kennst und den du gerne bei deinen KlientInnen anbietest. Weil im Podcast geht es ja darum, unseren KollegInnen, die ebenfalls mit Menschen arbeiten, so praktische Tipps oder Interventionen mitzugeben. Vielleicht für sich selber oder eben für KlientInnen. Um den Horizont zu erweitern, einfach um was Neues auszuprobieren. Was Hast du uns da heute mitgebracht?
Ja, es war nicht so einfach, die Entscheidung, muss ich gestehen. Ich habe zwei große Bereiche, die ich immer wieder in meinem Tun einfließen lasse. Das eine sind Bildkarten, also verschiedenste Karten unterschiedlichster Größe, mit unterschiedlichen Motiven, teilweise auch mit Sprüchen drauf, also so wie Postkarten manches Mal. Also sehr ein bildliches Tool. Und die zweite Methode ist, oder zweites Tool, sind Geschichten. Verschiedenster Art, Kurzgeschichten, Märchen, Fabeln, was auch immer. Und ich habe mich aber jetzt für eine Bildkartenmethode entschieden, die ich kurz einfach erklären möchte und die ich auch schon unterschiedlich gemacht habe. Vermutlich kennst du das eh. Es gibt das Zürcher Ressourcenmodell. Das ist von der Dr. Maya Storch und von Dr. Frank Krause, die, so wie es schon heißt, Zürich, also in Zürich, an der Universität arbeiten und forschen, auch neurowissenschaftlich und eben versuchen, Methoden zu entwickeln, die Beraterinnen, Coaches, Therapeutinnen helfen in der Begleitung mit Menschen. Und die Methode, die ich jetzt vorstellen möchte, nennt sich der Ideenkorb. Die Methode macht man in einer größeren Gruppe, also ich mache auch manches Mal Trainings oder auch in einer Supervisionsgruppe ist das einmal möglich, in einem Teambuilding genauso. Man hat eine Gruppe von, sage ich mal, 10 Personen, 12 Personen. Man legt die Bildkarten am besten in A4, die gibt es eben zu kaufen, da gibt es A4 und A5 Formate. Die A4 Formate sind für die Gruppe am besten, die legt man in die Mitte hin und ein Sesselkreis, das übliche Setting und jede Person wählt ein Bild aus, das sind nur Bilder, ohne Wörter, einfach eindrucksvolle Bilder und jede Person wählt ein Bild aus, bei dem eine positive Assoziation erfolgt, bei einem selbst. Das sollte relativ schnell erfolgen und dann wird eine kurze Rundumrunde gemacht, wo jeder das Bild dann auch kurz herzeigt und kurz nur schildert möglicherweise, warum das Bild unbedingt zu einem wollte. Und dann ist der nächste Schritt, in Kleingruppen zu gehen, in Dreier-Vierer-Gruppen. Und da ist dann so, dass die anderen für ein paar Minuten notieren, was bei dem Bild bei ihnen positiv hervorkommt, welche Ideen mit dem Bild dann positiv kommen. Und die Person, die das Bild gezogen hat, schreibt einfach mit. Sie schreibt einfach die Ideen der anderen mit. Und so wird das mit jedem Bild gemacht in der Gruppe. Und dann kommt die Einzelarbeit, dass jeder mit diesem Ideenkorb der anderen, so quasi die Wortimpulse zu dem Bild, dass man mit diesem Ideenkorb ein Mottoziel oder einen Ressourcenleitsatz kreiert. Das heißt, man hat dann einen Ideenkorb von Wörtern, positiv besetzten Wörtern, und nimmt sich dann das aus dem Korb, was selber für einen passt und was sich gut anfühlt. Und dann formuliert man mit einer Ich-Botschaft, also Ich-Formulierung, im Präsens, also in der Gegenwart, und positiv ein Ziel, ein Mottoziel oder ja, ich habe da beispielsweise, ich habe das selbst natürlich, alles, was ich mit meinen Klienten mache, habe ich auch selbst einmal gemacht. Das heißt, auch diese Methode und möglicherweise kann ein Satz dann sein, ich bin frech und führe ein wunderbares, achtsames Leben. Oder es kann ein Mottoziel heißen, mit Bärenruhe überblicke ich die Lage und kann schnell und stark reagieren, wenn es notwendig sein sollte. Und. Also, aber es ist eine Übung, die auf jeden Fall gut tut, allen Beteiligten. Es ist eine Übung, die das Unterbewusste hervorbringt. Das heißt, da ist nicht gerade bei der Auswahl der Bildkarten ist einfach das Unterbewusstsein, das Unbewusste, was einfach tragend wird und nicht der Verstand. Und wir wissen, das hat meistens recht. Wir sind meistens sehr kopflastig und entscheiden sehr oft kopflastig, aber die Methode fokussiert vor allem einmal auf das unterhalb des Eisberges.
Genau, es ist so, wie es von meiner Ausbildung, von der Hypnose her erkenne, sagt man auch so, dass man eigentlich unbewusst wählt und im Nachhinein bewusst rechtfertigt, warum man das gewählt hat, so ein bisschen. Und da ist auch so, weil das Bild spricht mich an. Ich weiß zuerst nicht, ja, weiß ich nicht, so ein Eichhörnchen ist ganz süß und so, gefällt mir. Und dann hat es aber trotzdem vielleicht irgendwie, warum gefällt mir das? Das fällt mir alles erst später ein, wann man das erarbeitet. Oder dann kommt es von anderen Personen in der Gruppe und dann sind vielleicht auch mehr Personen. Dann denkt man sich, ja, stimmt. Das kann man nicht auch mit dem verknüpfen. Und dann glaube ich, dass das wirklich viele positive Ressourcen hervorholt.
Mhm. Genau.
Cool.
Und warum ich eben die Bildkarten oder das Zürcher Ressourcenmodell gewählt habe, weil da wirklich die Bilder erwiesenermaßen auch, also da ist auch Forschung dahinter, erwiesenermaßen positive Wirkung haben, diese Bilder verschiedenster Art. Und ich habe selber auch nur gute Erfahrungen gemacht. Und ich würde Kollegen, Kolleginnen auf jeden Fall raten, die teurere Version, also die A4, Karten zu kaufen, ist zwar nicht zu billig, aber ja, es zahlt sich aus und auch gleich zu laminieren, zwecks Haltbarkeit und so, und sind wirklich sehr, sehr vielfältig, auch im Einzelsetting super nutzbar. Das war jetzt mehr was für die Gruppe.
Na super, na aber Dankeschön für die Methode, Vorstellung der Methode. Ja, dann kommen wir schon langsam zum Schluss und am Schluss habe ich meine Blitzlichtfragen. Bei denen geht es darum, das sind Fragen, wo du einfach für dich schaust, einfach ja so schnell und konkret wie möglich eine Antwort zu finden. Und genau, am besten, ich starte gleich mal los. Also stell dir vor, du müsstest ein ganz neues Schulfach einführen. Welches wäre das und warum?
Ha. Oho.
Boah. Das ist jetzt gar nicht so leicht, ein neues Schulfach da auf den Boden zu stampfen.
Denk an eine Verbindung. Also ich habe da ganz viele Ideen, aber das Schulfach direkt zu benennen.
Was würdest du denn gern verknüpfen?
Ja, Bewegung. Ja. Freudiger, spielerischer Umgang miteinander. Ich denke so an Schulfach soziales Lernen und an Sport und an Kommunikation. Also ich würde da einfach so einen Mix machen. Es gibt es im Einzelfall schon, aber viel zu wenig. Und ich würde da auch denken, über das Schulgebäude hinaus, also in diesem Schulfach auch rausgehen, in die Natur gehen, in Kombination mit Tieren. Weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, je schwieriger und je größer der Rucksack ist von den Kindern, desto schwieriger ist in einem Gebäude, im klassischen Schulsetting, da einfach gut miteinander zu arbeiten. Und wenn man rausgeht, wenn sich die Türen öffnen, wenn die Zäune weg sind, dann ist es viel einfacher und viel erfüllender. Also, und von dem her, ja.
Okay.
Ganz ist die Frage nicht beantwortet.
Ja.
Da sind sehr große Visionen im Kopf.
Genau, dann habe ich gerade rausgehört, dass da sehr, sehr viele Sachen in dir brodeln, sage ich mal, was da wichtig wären für die Zukunft auch ja, in der Bildung, da vielleicht was zu ändern. Und wenn du jetzt einen Tag lang jeden Job der Welt machen könntest, was würdest du jetzt ausprobieren? Welchen Job würdest du einen Tag jetzt gerne mal machen?
Ja, auf einem großen Bauernhof. Großen Bauernhof mit vielen Tieren, mit Pferden, mit Eseln, möglicherweise auch ein Ranch. Also wirklich da einfach anpacken, Zäune erneuern, Tiere versorgen, ja, alles.
Alles, was dazugehört.
Alles, was dazugehört. Grobe Arbeit.
Mhm. Und du darfst jetzt mit einer berühmten Persönlichkeit eine Woche lang auf Reisen gehen. Wer wäre es und wohin geht es? Also diese Person muss auch nicht mehr leben. Es kann auch jemand sein, wo du sagst, boah, die Person hätte ich gern kennengelernt und wir haben so eine Woche mit ihnen gern durch die Welt gereist.
Da habe ich mir Gedanken gemacht im Vorfeld.
Mhm.
Auch in Richtung Vorbilder und so. Und ich kann mich einfach nicht festlegen. Aber es muss eine Person sein.
Ja, vielleicht ist es halt eine Reisegruppe. Dann kennst du halt so.
Darf es eine Reisegruppe sein? Ja, also grundsätzlich ist für mich auf jeden Fall der Konstantin Wecker.
Mhm.
Eine Person, ein Mensch, der mich fasziniert, den ich spannend finde, auch aufgrund seines Scheiterns, was er selber auch ja schon so beschrieben hat, die Kunst des Scheiterns und Wiederaufstehens und auch offen damit umzugehen, offen darüber zu sprechen, dass er Umwege gemacht hat. Zudem ist er ein wunderbarer Poet, ein Lyriker, ein Musiker. Ich glaube, das wäre spannend, einmal so eine Tournee mit ihm zu bestreiten. Also ja, und das will ich jetzt auch noch anbringen, mein Vorbild oder eine Figur, die so ein bisschen ein Maskottchen für mich ist, ist die Pippi Langstrumpf. Und die würde ich vielleicht auch noch mitnehmen.
Okay. Das wäre eine coole Gruppe zum.
Coole Kombi, gell?
Ja.
Ja.
Welche Superkraft würdest du dir für deinen Job wünschen?
Mhm. Ja, für meinen Job. Das ist eine Kraft, die ich weiß nicht, ob Superkraft ist, aber auf jeden Fall wirklich Ruhe und Gelassenheit würde ich mir wünschen, noch öfter, als es mir jetzt gelingt. Mhm. Ich glaube, ich bin auf einem guten Weg, aber das ist was, wo ich mir denke, ich würde für mich mehr Ruhe und Gelassenheit noch wünschen und vermutlich auch für meine Klienten und Klientinnen, dass sie mich noch gelassener und ruhiger erleben.
Okay, du hast davor schon ein Zitat erzählt, aber gibt es ein Zitat oder eine Lebensweisheit, die du liebst, aber die eigentlich viel zu kitschig ist, um sie ständig zu sagen, vor es mit den Schuhen und 1000 Schritte zu gehen. Oder du darfst dein persönliches Motto auf ein T-Shirt drucken lassen. Was steht drauf? Kannst du eines von den beiden aussuchen?
Ich habe ein Zitat, kitschig, ich weiß nicht, aber das hängt bei mir im Esszimmer. Lebe, liebe, lache. Steht auch auf meiner Website. Das ist für mich einfach Leben. Ich verstehe es halt so, Leben im besten Fall das Selbstleben, also so leben, wie man auch wirklich ist und nicht, wie es andere haben wollen. Lieben, da gehört einfach die Wertschätzung, der Umgang, das Miteinander dazu in diesem Begriff. Und das Lachen, was wir vorhin schon gehabt haben. Also das sind drei Begriffe, die für mich einfach ganz essentiell sind. Das ist so ein bisschen mein Lebensspruch.
Schön. Ja, dann die letzte Frage. Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du und warum?
Habe ich mir fast gedacht, dass diese Frage kommen könnte. Ja, ein Tier, im Prinzip, ich möchte, wenn ich mir so aussuchen könnte, eine Schwalbe sein.
Eine Schwalbe.
Eine Schwalbe, ja, aus folgendem Grund. Für mich ist, ich habe mir auch meine Schwalbe vor kurzem auf den Unterarm tätowieren lassen.
Ah, okay.
Und eine Schwalbe ist für mich einfach ein Tier, das extrem durchhaltestark ist, lange Strecken überwinden kann, sehr grazil und auch flink sich bewegen kann, aber auch Geborgenheit für wichtig empfindet, Schwalbennester, dann in einem Umfeld am Bauernhof, also sehr erdig, sehr, da verbinde ich einfach die Natur, die Bodenständigkeit. Ja, ich würde gerne eine Schwalbe sein und einfach so am Himmel herumfliegen und ja, und auch die Eigenschaften einer Schwalbe gerne haben.
Ja, sehr schöner Abschlusssatz mit der Schwalbe. Ein sehr schönes Tier hast du gewählt. Gar nicht so typisch wie manche anderen, die Tiere wählen, auch ihre Krafttiere. Ja, vielen Dank nochmal, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast und für den Einblick in deine Arbeit. Und ja, schön, dass du da warst.
Ich sag danke, Markus. Vielen, vielen Dank. Dir auch alles Gute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du meinen Podcast unterstützen möchtest, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung. Solltest du es jetzt noch nicht getan haben, dann drücke jetzt auf Abonnieren.